Guten Abend miteinander und herzlich willkommen am Netzpolitischen Abend, wo es um KI im Journalismus geht. Wir freuen uns total, dass Timon Grossenbacher hier ist. Mein Name ist Roberta Fischli, ich bin wissenschaftliche Assistentin an der Universität St. Gallen und freue mich sehr, dass Nicole heute zum ersten Mal mit dabei ist.
Danke. Mein Name ist Nicole Pauli, ich bin heute zum ersten Mal dabei und arbeite normalerweise in der IT. Genau. Wie viele von euch potenziell auch, nichts Neues. Gut, kurz zum Ablauf. Das Ganze wird heute ungefähr eine Stunde dauern. Wir starten mit einer kurzen Einführung und mit der Präsentation von unserem Gastspeaker. Danach wird es eine moderierte Diskussion geben und zum Schluss noch das Beste vom Abend, eine offene Diskussion und eine Bar. Da freuen wir uns alle unglaublich darauf. Für alle, die virtuell dabei sind, wir werden die Präsentation und die Diskussion aufzeichnen und danach werden wir die Übertragung beenden.
Für die unangenehmen Fragen.
Genau, für die unangenehmen kritischen Fragen. Dann möchten wir noch ganz herzlich all unseren Sponsorinnen und Sponsoren danken, die uns bei diesen netzpolitischen Abenden unterstützen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt geht es auch schon fast schon los.
Super. Timon Grossenbacher, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Unser Speaker heute berät Unternehmen zur Automatisierung im Journalismus, unterrichtet Datenjournalismus an der ZHDW und dem MATZ, dem Journalistenausbildungszentrum, und war Leiter der Newsroom Automation bei Tamedia und Datenjournalist bei SRF und hat über 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist.
Herzlichen Dank.
Mir geht's.
Später. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. KI und ich, das ist so ein bisschen eine Hassliebe. Ich habe ja sicher vor 25 Jahren zuerst mal Berührung gehabt mit künstlicher Intelligenz, dann habe ich sie niedergeballert. Heute hätte ich wahrscheinlich keine Chance mehr gegen die künstliche Intelligenz. Also ich rede von Games und damals nannte man die Gegner KI. Wobei wir dann damals natürlich noch weit, weit weg waren von der künstlichen Intelligenz der heutigen Form. Ja, das wurde bereits gesagt. Ich war 10 Jahre bei Schweizer Medien angestellt, zuerst als Datenjournalist, dann auch als Teamleiter und Projektleiter bei Tamedia im Bereich Newsroom Automation, also grundsätzlich Automatisierung in den Redaktionen. Und ich habe so in der Vorbereitung zu diesem Workshop oder zu diesem Vortrag, habe ich mir mal rausgesucht, was ich eigentlich mal, wo ich vor 6 Jahren mittlerweile, es ist ein bisschen beängstigend, 6 Jahren schon mit künstlicher Intelligenz wieder einmal in Kontakt gekommen bin, bei SRF, wo wir dieses Deepfake-Video produziert haben, wo wir also die eine Moderatorin in die andere Moderatorin verwandelt haben. Es wäre eigentlich ein GIF, das ihr aufspielen würde, aber ich meine, wir können solche Videos faken, aber GIFs in PDFs, das geht leider immer noch nicht. Genau, und vielleicht sieht man es hier im Link. Der Titel hieß dieses Artikels, das war wirklich so ein langer Erklärartikel, da bin ich immer noch stolz drauf, den könnt ihr auch gerne nachlesen. Der war verblüffende Videofälschungen, von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Und da habe ich mich natürlich inspirieren lassen von einem Zitat eines meiner Lieblings-Science-Fiction-Autoren, Arthur Clarke. Und ja, ich weiß nicht, ob ich diese Keynote von OpenAI gesehen habt am Montag und im Nachgang dazu, oder vielleicht war er auch irgendwie noch auf der Bühne, ich habe nicht alles gesehen, hat Sam Altman wieder mal gesagt, it feels like magic, das ist die künstliche Intelligenz. Und ja, das ist auch so, ich finde es auch absolut verblüffend. Die Frage ist einfach, ist es eher so Harry Potter-Magie oder ist es eher so ein Taschenspielertrick? Da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Ich habe dann noch ein bisschen weiter gegrübelt, wo ich dieses Zitat hier verifizieren wollte und bin dann noch auf dieses Zitat hier gestoßen. Das ist auch von einem Science-Fiction-Autor, einem amerikanischen. Und ja, vielleicht trifft auch das auf künstliche Intelligenz zu. Ich denke, es kommt darauf an. Aber nun eigentlich zum Thema, beziehungsweise zu einer Kurzeinführung von künstlicher Intelligenz mit der Gefahr, gewisse von euch zu langweilen. Aber ich finde es doch relativ wichtig, so eine gemeinsame Basis zu haben, von was sprechen wir, damit wir überhaupt darüber reden können, was KI denn eigentlich für den Journalismus bedeutet. Künstliche Intelligenz, ein Begriff, der bereits in den 50er Jahren eigentlich etabliert wurde, wo schon damals Konzepte durchdacht wurden, die heute erst umgesetzt werden konnten mit den neuronalen Netzwerken. Und man hatte damals, oder ja, vielleicht noch nicht in den 50ern, aber so 60er, 70er, hat man angefangen, diese Expertensysteme zu bauen. Das war eigentlich, ja, wie der Name sagt, ein Expert in Computerform, der basierend auf Regeln irgendwelche Entscheidungen trifft. So das klassische Beispiel wäre so ein Schachcomputer. Später dann, in den 80er Jahren, kam ein, ja, ich würde sagen, Quantensprung, das maschinelle Lernen, das Lernen anhand von Beispielen und Trainingsdaten. Und da hat man schnell gemerkt, dass diese Algorithmen einiges besser funktionieren für gewisse Dinge wie eben Klassifikation, Regression, Vorhersage. Und das typische Beispiel hier ist die Spam-Klassifikation, also wo die Maschine dann entscheidet, ob ein Mail, das reinkommt, eher Spam ist oder eher Ham, also ein gutes Mail. Und das kennt ihr alle, leider Gottes funktioniert das noch nicht hundertprozentig genau. Es gibt immer wieder mal Spam, das sie trotzdem kriegt, oder im noch blöderen Fall landet eine wichtige Mail im Spam-Ordner. Also das ist ein statistisches Verfahren und eines der ersten Beispiele. Optical Character Recognition, also wie man handgeschriebene Buchstaben erkennt und überführt in digitalisierte Buchstaben, war auch so ein Beispiel, das in den 90er Jahren sehr gut funktioniert hat bereits. Und dann in den 10er Jahren kam das Deep Learning auf, und es ist ein bisschen schwierig zu erklären in einer Minute, ehrlich gesagt verstehe ich es auch immer noch nicht ganz, aber es hat dann nicht nur eine Repräsentationsebene oder zwei Repräsentationsebenen, sondern mehrere Dutzend, mehrere hundert Repräsentationsebenen, und damit kann man dann eben mit viel unstrukturierteren Daten umgehen. Das wären beispielsweise große Textsammlungen oder Bücher oder auch Bilder. Klassisches Beispiel ist erkennen auf einem Bild, ob es eine Katze oder ein Hund ist. Das hat mit vorherigen Algorithmen nicht wirklich gut funktioniert. Auch Gesichtserkennung hat über Jahrzehnte eigentlich nur in optimalen Bedingungen funktioniert, und mit den Deep Learning Algorithmen wurde es dann plötzlich beängstigend gut. So viel zu dem. Jetzt das letzte Kapitel, die generative künstliche Intelligenz, die vorderhand mit diesen großen Sprachmodellen, Large Language Models, arbeitet. Damit können wir jetzt Text eben nicht nur analysieren und auswerten, sondern auch generieren. Wir können Bilder generieren, ganze Videos. Ihr habt die Beispiele sicher gesehen von Sora. Und ja, klassisches Anwendungsbeispiel. Und auch das Bezeichnende dieser Technologie ist wirklich dieses Chat-Interface. Mittlerweile auch auf dem Handy über Spracheingabe, instantane Antwort. Etwas, das wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen konnten, dass das so schnell jetzt Realität wird, als wir zum Beispiel den Film Her gesehen haben. Das ist schon wirklich faszinierend. Die Darstellung übrigens habe ich geklaut, ich habe sie einfach ein bisschen schöner gemacht, habe ich von Nvidia geklaut. Das ist so eine klassische Darstellung, die das ganze System erklärt. Ich finde es extrem hilfreich, weil wir haben einerseits die Zeitachse, aber wir haben auch eigentlich ein Mengendiagramm. Wir sehen ganz klar, generative KI ist eigentlich eine Teilmenge von Deep Learning oder bedient sich dieser Deep Learning Algorithmen. Deep Learning wiederum ist ein Teil des maschinellen Lernens, und alles drumherum, auch regelbasierte Systeme, hat man zumindest früher auch künstliche Intelligenz genannt. Was ganz wichtig ist, diesem Machine Learning, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber dem hat man früher auch Statistical Learning gesagt. Das sind Methoden der Mustererkennung. Das ist immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also das sind nie sichere Outputs. wie bei den regelbasierten Systemen. Und vor allem, was vor allem den Fortschritt ermöglicht hat oder eine wichtige große Voraussetzung war für diesen Fortschritt, was wir heute sehen, was heute möglich ist, ist natürlich auch die immer größere Verfügbarkeit von Daten und besseren, stärkeren Hardwares. Nebenan, dass natürlich auch viele sehr ausgeklügelte Algorithmen erfunden worden sind. So viel zu dem. Und jetzt vielleicht noch das, ich finde das auch wichtig, weil man oft hört oder liest von Automation und künstliche Intelligenz, macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, diese Konstellation, weil Automation ist wirklich der Überbegriff von allem, was wir machen mit Computern, um vormals menschliche Tätigkeiten zu verselbstständigen und eben an die Maschine zu delegieren. Und in diesem Sinn ist eigentlich die KI, welcher Form auch immer, ob generative KI oder regelbasiert oder was auch immer, ist eigentlich wirklich ein Mittel zum Zweck der Automation. Und interessant ist auch, wir reden schon, wie gesagt, schon seit 25 Jahren von KI. Und wenn wir KI, zumindest im öffentlichen Diskurs oder in den Medien, wenn wir von KI reden, meinen wir eigentlich immer nur die letzte Iteration. Also wenn Leute heute von KI reden, dann denken sie an ChatGPT und nicht an Random Forests und Optical Character Recognition aus den 80er Jahren. Das war, glaube ich, schon immer so und es wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich klar bewusst ist, von was man redet. So, jetzt habe ich euch genug gelangweilt. Jetzt kommt es zum spannenden Thema. Ersetzt KI JournalistInnen? Und dazu habe ich mal ein bisschen Beispiele gesucht, um einen Beweis oder Gegenbeweis zu erbringen. Das Beispiel ist jetzt schon alt. Das habe ich für eine Präsentation bei Tamedia damals habe ich mir das zusammengeflickt. Nein, es ist wirklich echt, es ist ein echter Output, nicht irgendwie Cherry-Picking oder so. Auf jeden Fall ist hier so ein extrem langweiliger Wirtschaftsquartalsbericht und ich habe gepromptet, fasse diesen Text zusammen, ohne eine einzige Zahl zu nennen. Und dann ist das rausgekommen, das ist noch GPT-3.5 und das stimmt semantisch und sprachlich total. Finde ich per se schon extrem faszinierend und verblüffend, wie gut das funktioniert hat. Kann man genauso solche Späße machen, mach einen Reim draus. Und das hat auch gut funktioniert, abgesehen von diesem komischen Aufwärtsschreit. Ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, aber wenn ich einen Reim erfinde, dann bescheiße ich manchmal auch ein bisschen. Deswegen auch das wirklich faszinierend, gut und kreativ. Jetzt, vorgestern oder gestern, habe ich das neueste Modell genommen, 4O. O steht ja für Omni, also alles, also auch Text und Bild und Video. Und ich habe gefragt, wie heißt die Mutter von Nemo? Und dann kam eine Antwort, die sich auf diesen Film Finding Nemo bezieht. Muss ich sagen, fair enough. Ich hätte es auch ein bisschen genauer fragen können. Aber ich würde jetzt eigentlich eher erwarten, dass eine Rückfrage kommt, welchen Nemo meinst du denn eigentlich? Aber gut. Dann habe ich präzisiert, die Mutter von Nemo in Bezug auf den Eurovision Song Contest. Und dann kam das. Ist Loreen Nemo mit bürgerlichem Namen Mohamed Furadi, ist ihr Sohn, okay, ja. Und das ist notabene, GPT-4O ist trainiert mit Trainingsmaterial bis Oktober 2023 und spätestens dann gab es Nemo sicher schon und seine Mutter oder ihre Mutter. So, und jetzt habe ich etwas ganz Kluges gemacht, ich habe dann gesagt, durchsuche das Web. Dann hat es gerattert. Erstaunlich schnell. Dann kam die Mutter von Nemo, der die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2024 vertreten wird. So viel, so gut. Also wird, das war schon, eigentlich müsste es heißen, hat, aber egal. Ist Ella Mettler. Dann dachte ich so, ich gehe das mal überprüfen. Und dann werden hier sage und schreibe drei Quellen angegeben. Und das Wort Ella Mettler kommt überall vor, aber es ist natürlich kreuzfalsch. Die Mutter heißt anders. Und ja, deswegen die Antwort auf die Frage, natürlich nicht ersetzt KI-Journalist. Ihnen, es ist aus verschiedensten Gründen sind wir da noch nicht so weit. Was ganz klar ist, was generative KI kann, ist, sie kann rasend schnell, beeindruckend schnell, mit verblüffender Kohärenz Sprache, Text, Video, Bild generieren und dabei auch sehr, sehr glaubwürdig wirken. Und jetzt muss ich ganz klar sagen, ich will hier überhaupt nicht irgendwie das sind schlechte Lichtstellen. Ich bin wirklich ein großer Fan von dieser generativen KI, weil zum Beispiel beim Programmiercode verwende ich sie sehr oft und es funktioniert wirklich unglaublich gut. Und es ist für mich persönlich ein riesiger Produktivitätsgewinn. Also Hut ab. Aber was die generative KI nicht kann, und ich glaube auch morgen noch nicht kann und auch nicht mit GPT-5, ist, dass sie denkt wie ein Mensch, dass sie abstrahieren kann, kombinieren, wirklich verstehen, das Fühlen schon gar nicht. Und dann kommen wir bereits in die Gegenden, wo eben genau diese Skills nötig sind. Also beim Recherchieren zum Beispiel muss man das alles können und das kann sie nicht. Und natürlich kann sie auch nicht entscheiden und sie kann schon gar nicht Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen, das müssen wir selbstverständlich im Journalismus. Also wir können die Verantwortung nicht an die Maschine wegdelegieren. Deswegen nochmal zu meiner schematischen Darstellung. Solange wir die eigentlich nicht hinter uns lassen, also dieses Paradigma mit dem statistischen Lernen, mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung im Hintergrund, sollten wir den Output, das Ergebnis der KI eigentlich wirklich immer nur als Vorschlag sehen oder auch als unzuverlässige Unterstützung, die manchmal gut funktioniert und manchmal überhaupt nicht funktioniert, aber meistens uns weismachen will, dass alles prima ist. Die Frage ist dann, wo genau kann uns dann eigentlich die generative KI im Journalismus unterstützen? Und dafür habe ich auch wieder so ein Schema. Also nicht von mir selbstverständlich, aber ich denke, es macht wirklich Sinn, den journalistischen Lebenszyklus oder Produktionsprozess in diese drei Stufen aufzuteilen. Also einerseits das Sourcing, die Beschaffung der Information, dann die eigentliche Produktion, also das Textschreiben oder das Videoschneiden und dann die Distribution an die Leserschaft oder ans Publikum. Und da gibt es verschiedene Subtasks, wie zum Beispiel eben, dass man alarmiert wird, wenn etwas geschieht oder wenn ein neues Dokument reinkommt oder eine neue Nachrichtenmeldung, dass man auch die Einschätzung trifft, was von Relevanz ist und was nicht. Dann in der Produktion selbstverständlich die Aufgaben, die ich genannt habe, und in der Distribution dann aber auch Artikel kürzen für Printerzeugnisse beispielsweise oder umschreiben für Social Media und so weiter und so fort. Dieser letzte Teil ist notabene wichtiger geworden in den letzten 10, 15, 20 Jahren mit dem Aufkommen des Internets, weil wir nicht nur ein Medium noch haben, wo wir eigentlich unseren Journalismus veröffentlichen, sondern ganz viele verschiedene. Ein Beispiel habe ich mitgebracht, das unterstützen kann in verschiedenen Bereichen. Und da ist einerseits Hundskommune-Automation im Einsatz und andererseits generative künstliche Intelligenz. Und zwar haben wir hier links so eine Meldung aus einer Gemeinde, Ilnau-Efretikon ist es, glaube ich. Da geht es irgendwie um diese E-Trottinetz, keine Ahnung. Und das kommt bei uns oder bei Tamedia. Ich arbeite ja nicht mehr bei Tamedia, aber ich habe immer noch so ein bisschen, sitzt mir noch im Nacken. Die Meldung kommt dann rein im Agenturensystem, wo auch die Meldungen der nationalen Agenturen reinkommen. Das haben wir automatisiert. Wir haben damals automatisiert die Gemeindemeldungen regelmäßig abgegriffen. Und dann kann die Journalistin, der Journalist, kann das übernehmen ins Content Management System. Und das ist noch ein Bild vom Prototypen, aber so sah es dann aus. Im Content Management System konnte das dann in einen Artikel übernehmen und dann rechts hier Teaser generieren, also Teaser, sprich Oberzeile, Titel, Lead. Und dann wahlweise die Teaser direkt übernehmen. Oder aber auch einfach sich inspirieren lassen von diesen Teasern und den Titel ein bisschen umschreiben oder korrigieren bei Fehlern. Aber es war sicher nie so gedacht, dass da automatisch ein Teaser übernommen würde und dann automatisch publiziert worden wäre. Das ist alles immer human in the loop. Und also haben wir eigentlich ein bisschen Automatisierung beim Sourcing, bei der Nachrichtenbeschaffung von den Gemeinden. Dann die Produktion selber, das Umschreiben des Textes. Das ist komplett menschlich und dann wiederum die Distribution, sprich wie betitle ich etwas, wobei man das natürlich auch als Teil der Produktion anschauen kann, da unterstützt die künstliche Intelligenz. Und wir haben gemerkt, dass dieses Tool oder dieses Feature wirklich oft verwendet wird. Das aber lustigerweise, man sieht es jetzt nicht, aber wenn man mit der Maus über den Vorschlag geht, kann man per Klick das übernehmen. Und wir haben irgendwie tausende von solchen Teaser-Generationen in der Woche gehabt. Aber eigentlich fast, ja, ich sage jetzt mal 1% oder 2%, die dann wirklich direkt übernommen wurden. Und dann haben wir die Leute gefragt, ja, ob das Tool dann nicht wirklich funktioniere. Und dann haben sie gesagt, doch, aber das ist wirklich eine Inspiration. Also, ja, ich schaue mir ein bisschen Oberzeile da, ein bisschen Lied da und dann schreibe ich mir selber was zusammen. Und ich muss sagen, super, prima. Ich meine, wenn das hilft, wenn das den Prozess ein bisschen schneller macht, diese oft, ja, eher eintönige Gemeindemeldungen in einem gewissen Tempo zu verarbeiten, dann hat die KI gemacht, wofür sie eingesetzt wurde. Also kurz zusammengefasst, ich bin der Überzeugung, wir können KI gewinnbringend einsetzen im Journalismus, vorerst aber eigentlich nur bei Routineaufgaben. Wenn der Input bekannt ist, sprich, wenn wir kennen, was wir reingeben, also wenn wir eine Gemeindemeldung oder eine Agenturmeldung oder was auch immer eingeben mit faktischem Inhalt, den wir kennen, und wenn der Output, der da rauskommt, relativ kurz ist, weil wenn er kurz ist, dann ist er auch relativ gut kontrollierbar. Wenn wir einen Output haben von 10.000 Zeichen, beispielsweise wenn man promptet, ja, ich habe hier einen Artikel, aber er ist irgendwie noch ein bisschen langweilig, kannst du ihn ein bisschen aufpeppen und auf 10.000 Zeichen ausdehnen. Da muss ich mich dann schon recht konzentrieren, diese 10.000 Zeichen auf Herz und Nieren zu überprüfen. Und dann ist die Gefahr der Halluzination natürlich auch größer. Also das ist einfach meine Beobachtung, wenn der Kontext größer ist, also was man reingibt und was man rausverlangt, dann ist auch die Gefahr dieser Halluzinationen ein bisschen größer. Und noch schlimmer eigentlich aus meiner Sicht als Halluzinationen im Journalismus, weil Halluzinationen, die erkennt man relativ schnell. Noch schlimmer ist eigentlich so die Gefahr der Unterlassung. Also sprich, wenn typisches Beispiel ist, ich habe einen Online-Text, 10.000 Zeichen, ich möchte den im Print publizieren, aber das Max ist 8.000 Zeichen. Jetzt prompte ich die KI, kürze mir diesen Text bitte auf 8.000 Zeichen. Dann liest das jemand gegen, der vielleicht den Text selber gar nicht geschrieben hat, aber schon natürlich kennt, aber vielleicht ein bisschen im Stress ist, was auch immer, und dann geht ein wichtiges Detail verloren oder vergessen. Und das wäre dann eigentlich aus meiner Sicht fast noch schlimmer als so eine Halluzination. Vielleicht kann man dem auch Anti-Halluzination sagen, ich weiß nicht. Zu guter Letzt, wichtig für mich oder wichtig euch mitzugeben oder allen, die zuschauen, zuhören, auf LinkedIn, meinem Lieblingsportal, sieht man ja jeden Tag 20 neue Prompts, die super gut funktionieren und 50 neue Cheat-Sheets über die besten Prompts, die es auch noch gibt und diese Modell und das und das. Und eigentlich, wenn man das so liest, dann muss man sagen, jetzt ist die Welt gerettet, zumindest für den Journalismus. Fakt ist aber, das ist wirklich kein Selbstläufer. Ich habe es selber gesehen, selber erlebt. Ich erlebe es auch noch in meiner selbstständigen Beratung, selbstverständlich. Man muss zuerst mal anfangen, sich überlegen, welche Anwendungsfälle wären für uns überhaupt interessant. Und dann muss man die wirklich knallhart auf ihren Return on Invest untersuchen. Also lohnt sich wirklich der Aufwand, um irgendetwas zu automatisieren? Können wir damit Zeit sparen, Geld sparen oder können wir vielleicht ein Produkt erschaffen, das es so noch nicht gab? Dann haben wir die zweite Hürde, dann muss die Redaktion selber diesen KI-Einsatz akzeptieren, billigen, mitmachen. Die Leserschaft muss das akzeptieren, die Leserschaft muss unser Produkt auch mögen, wenn die Leserschaft weiß, dass da ein bisschen KI drin ist. Also es muss eine gewisse Kultur der Akzeptanz vorhanden sein und das ist gar nicht unbedingt so selbstverständlich. Dann muss man gute Daten haben, das ist das Wichtigste, vielleicht das Langweiligste, aber Datenqualität ist das A und O. Garbage in, garbage out, also wenn wir da irgendwelchen Mist reingeben, dann kommt sicher nichts Besseres raus. Und dann kommen die Sprachmodelle. Da können wir mit APIs auf OpenAI oder Claude oder was auch immer, Gemini, wie sie alle heißen, zugreifen. Oder wir können mittlerweile ein Open-Source-Modell selber bauen. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Datenschutz oder Geschäftsgeheimnisschutz. Aber auch das ist ein gewisser Prozess, der eine gewisse Investition benötigt. Und dann muss man das noch in die Systemlandschaft integrieren, sprich irgendwie ein Content Management System und so weiter. Auch das nicht gratis. Und all das, oder anders gesagt, Prompt Engineering, das hochgelobte Prompt Engineering, löst genau keine dieser Probleme. Also man kann schon ein bisschen Prompt Engineering und das ist sicher wichtig, aber wichtiger ist noch das ganze Ökosystem darum zu kennen und sorgfältig aufzubauen. To be discussed.
Super, vielen Dank. Würde ich sagen, setzen wir uns. Magst du vielleicht gerade starten?
Natürlich, gerne. Und zwar meine erste Frage geht nicht an Timo, sondern ans Publikum. Wer von euch liest Inside IT? One, two. So ein bisschen mal draufschauen, mal gucken. Gerade heute gab es einen Newsletter und da wurde ein Beitrag gefeatured. Und da ging es darum, dass die Eidgenössische Finanzkommission dem Bund auf die Finger klopft wegen M365. Und da gab es ein wunderschönes Bild, vielleicht habt ihr das gesehen. Und unter dem Bild stand, generiert mit Midjourney. Und jetzt meine Frage an dich, wenn man solche KI-Tools nutzt zur Bildgenerierung oder auch zur Unterstützung bei der Textgenerierung im Sinne von Transparenz. Müsste man da jetzt beispielsweise bei diesem Bild auch noch ein Sternchen machen und dann unten schreiben, und das war übrigens der Prompt zu diesem Bild und das sind die Angaben, die da eingeflossen sind und das soll das Bild aussagen? Oder genügt es, wenn man einfach sagt, da war eine KI am Werk?
Oder gar nichts sagen.
Oder gar nichts sagen, was auch super ist.
Ja, ich stelle fest, da gibt es ein großes Spektrum an Transparenz. Mittlerweile haben die meisten größeren Medien, zumindest in der Schweiz, aber auch international, haben so KI-Richtlinien veröffentlicht. Ich habe selber mal da noch mitgeschrieben bei einer und in der Regel, oder so der Konsens ist so ein bisschen, oder die Gemeinsamkeit, dass man KI-generierte Bilder sich deklarieren muss. Mhm. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Richtlinie, wo drin steht, dass der Prompt mitgegeben werden muss. Aber ehrlich gesagt, wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch sagen, es ist ja nicht so, dass ich einen Prompt schreibe und dann kommt auf einen Knall das richtige Bild raus. Also meistens muss ich ja dann den Prompt noch ein bisschen, ja, aber jetzt habe ich doch geschrieben, du sollst, und so weiter, oder? Und meistens, also ich finde das dann auch ein bisschen in die Faust gelogen, fast schon ein bisschen. Oder in die Tasche gelogen, so. Ja, also eben, das Spektrum ist groß und ich glaube, wichtig ist, dass man sich intern irgendwelche Richtlinien gibt, die Richtlinien vielleicht auch gegen außen kommuniziert. Und Transparenz ist eigentlich nie schlecht. Eine spannende Frage ist auch, was macht man oder wie behandelt man KI-generierte Inhalte, die man einfach als Vorschlag nimmt und dann noch abändert. Und da finde ich es extrem schwierig, die Grenze zu ziehen. Ja, wann ist es eigentlich ein menschliches Erzeugnis oder wann ist es ein KI-Erzeugnis? Und deswegen haben sich auch viele Verlage oder Medien das so eingerichtet, dass sie KI bei Texten eigentlich nur deklarieren, transparent, wenn es wirklich 1:1 vollautomatisch publiziert wird. Also von der KI ins Netz, ohne menschliche Intervention. Aus meiner Sicht macht das eigentlich grundsätzlich Sinn, weil wo zieht man sonst die Grenze?
Vielleicht, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen, also du hast dich jetzt selbstständig gemacht und bist quasi ausgewandert. Also zwei große Lebensabschnitte, die sich geändert haben. Und meistens bringt das ja ein bisschen einen Perspektivenwechsel mit sich. Und jetzt würde mich wundern, eben so im Ausland, nicht mehr in einem großen Medienunternehmen. Hat sich für dich jetzt etwas geändert oder blickst du auf die Schweizer Medienlandschaft? Hast du einen neuen Blick, einen frischen Blick, etwas, das dir aufgefallen ist?
Also ich bin in die Niederlande ausgewandert. Was sicher so ist, wenn ich Velo fahre, habe ich keine Todesangst mehr. Aber ja gut, also so lange bin ich jetzt noch nicht weg.
Aber so der erste, gibt es ein erstes Gefühl, oder?
Ja, die Schweiz ist schon herzig, muss man schon sagen. Also wir köcheln hier so ein bisschen an unserem Lagerfeuer. Ja, aber es ist auch schön, es ist auch viel Diversität auf sehr kleinem Raum. Und die ist ja genau in Gefahr im heutigen Mediensystem, dass wir ein Aussterben eigentlich haben, auch vor allem von lokalen Medien. Und vielleicht ist mir das noch stärker bewusst worden. Ja. Aber das wäre ein bisschen langweilige Antwort. Ich müsste mich in einem halben Jahr nochmal fragen.
Okay. Ich glaube, viele Verlage haben ja jetzt, oder auch Journalisten sind ein bisschen, fragen sich, sagen wir, Leute, die schon lange dabei sind, Journalisten fragen sich, wie ernst muss ich diesen Trend nehmen? Muss ich jetzt lernen, Prompts zu schreiben, zu programmieren? Junge, vielleicht Studierende, die sich überlegen, ich würde eigentlich gerne in den Journalismus, fragen sich vielleicht auch, muss ich jetzt einfach besser mit diesen Modellen werden? Muss ich in Expertise, Inhalt investieren? Gibt es auch so neue Journalismusprofile, die du erlebt hast? Oder was würdest du für Tipps geben?
Ja, also schon als der Datenjournalismus aufkam 2010, kam diese Frage, muss jetzt jeder Journalist, jede Journalistin programmieren können? Und die Antwort war natürlich damals schon nein. Ich denke, es ist einfach grundsätzlich von Vorteil, aber in jeder Branche ist das so, wenn man sich persönlich mit diesen Themen auseinandersetzt, ergebnisoffen, ohne Vorurteil sozusagen und sich damit auseinandersetzt, das ausprobiert und sich ein gewisses Basiswissen aneignet. Und deswegen finde ich es auch extrem wichtig, dass Verlage als Arbeitgeber das auch ermöglichen, also mit Schulungen, mit Trainings, mit wirklich kultureller Auseinandersetzung mit diesen Themen, damit auch Ängste angesprochen werden können, weil es ist tatsächlich so, ich stelle fest, und nicht nur bei Mitarbeiterinnen der untersten Stufe, sondern auch bei mittlerem Management oder auch Geschäftsleitung, da ist zum Teil wirklich immer noch eine sehr falsche oder zumindest ein bisschen verklärte Sicht auf die Dinge vorhanden.
Könntest du da ein bisschen in die Tiefe gehen? Oder einfach sind, also verklärt, zu dystopisch, zu utopisch? Was sind so die,
womit hast du zu kämpfen? Es gibt alle Extreme. Also ich persönlich habe nicht groß damit zu kämpfen. Das ist ja mein Geschäft.
Was musst du ansprechen, meine ich?
Ich denke wirklich, viele Leute erleben KI als eine Technologie, die hören das jetzt vielleicht zum fünften Mal in 20 Jahren und sie wissen eigentlich immer noch nicht, was eigentlich damit gemeint ist. Und sie erleben vielleicht KI, ich versuche mir das immer vorzustellen, ohne mein Hintergrundwissen, wie würde ich KI sehen? Und vielleicht würde ich sie so als einen großen gelben Ball im Himmel sehen oder so, als etwas von einem anderen Planeten, als eine Rocket Science Technologie irgendwie. Und ich glaube eben, wenn man sich bewusst wird, dass das eigentlich wirklich Statistik ist und auf eine Art und Weise auch Würfel rollen, dann hat man sofort einen anderen Blick auf die Möglichkeiten, auf die Gefahren, auf die Chancen, dann sieht man das sofort nüchterner.
Wir haben es heute schon mal ganz am Rande angesprochen. Auch ich durfte einmal Journalismus studieren vor, ich will nicht sagen, wie lange her, aber lange genug. Und zwar war da Teil eines Seminars, dass wir uns einen Twitter-Account eröffnen durften. Das heißt, Social Media war damals im Journalismus gerade total im Kommen und Twitter war also the latest. Was denkst du, wenn du an die aktuellen Generationen von Journalistinnen und Journalisten denkst, die sich jetzt zu Journalisten ausbilden lassen? Wie soll KI geschult werden? Oder was wäre ein guter Ansatz für Journalistenschulen, um mit diesem Thema umzugehen?
Ja, also das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie ich dazu stehe. Ich würde sicher nicht einen Prompt-Engineering-Kurs als erstes anbieten, sondern vielleicht eher einen Kurs über die Grundlagen der statistischen Natur von künstlicher Intelligenz. Tönt ein bisschen langweilig, aber ist doch wichtig und kann auch spannend sein. Und dann vielleicht kann man über Prompts reden oder über verschiedene Modelle, wie die funktionieren, was dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wichtiger ist vor allem auch, dass man den jungen Studierenden wirklich deutlich macht, ihr habt es selber in der Hand, wie ihr euch damit auseinandersetzt. Das habe ich auch schon immer meinen Studentinnen gesagt und Studenten beim Thema Datenjournalismus, wenn die Frage kam, ja, muss ich eigentlich, wenn ich Datenjournalismus machen will, muss ich programmieren können? Dann habe ich immer gesagt, naja, du musst gar nichts, aber erstens mal macht Programmieren extrem viel Spaß. Und zweitens, wenn du das kannst, dann hast du sofort einen riesigen Wettbewerbsvorteil. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche auch mit künstlicher Intelligenz oder mit generativer KI oder was auch immer. Es ist wirklich ein Vorteil, wenn man sich da aktiv einbringen kann und mitmachen kann. Man muss ja nicht irgendwie Mathematik studieren für sowas.
Man kann.
Ja. Macht sicher auch Spaß.
Wenn wir von KI sprechen, sprechen wir immer irgendwie auch von Biases, die da in den Daten drin sind und nach wie vor drin sind. Das sollte auch adressiert werden, wenn man im Journalismus mit KI arbeitet? Oder wie adressieren Journalistinnen und Journalisten das?
Also die Frage ist, wie man es in der Ausbildung adressieren müsste.
Aber vielleicht auch im Alltag, wenn man sich auf diese Tools halt auch ein Stück weit verlässt.
Ja, eigentlich auf gleiche Art und Weise. Es hängt damit zusammen, mit dem Verständnis, wie das funktioniert mit den Trainingsdaten, dass das, was die KI reproduziert oder wiederkäut, dass das eigentlich das Ergebnis ist oder die Summe, der Durchschnitt, was auch immer, des Materials, das da reingegeben wurde. Und der Grund, wieso Nemo, der Film kam und nicht Nemo vom Eurovision Song Contest, ist halt einfach, dass Nemo, der Film, schon viel länger und in viel häufiger Ausführung im Internet zu finden ist. Und ich denke, dieses Verständnis muss man grundsätzlich mal haben. Und dann versteht man recht schnell, was das Problem sein könnte. Oder was ein Problem werden könnte in Bezug auf Bias. Und ganz ehrlich gesagt, solange wir auch in diesem Paradigma sind, des statistischen Lernens, werden wir dieses Bias-Problem auch nie vollständig ablegen können. Ist vielleicht auch nicht wirklich sinnvoll.
Was mich auch noch interessieren würde, das eine ist ja die Technologie und wie sie funktioniert und wie Journalisten und Journalistinnen lernen, damit umzugehen. Und dann findet dieser Umbruch aber auch in einem konkreten Kontext statt. Also Medienhäuser und Verlage und Journalistinnen stehen unter immer größerem Druck. Die Zahlen gehen zurück. Sie müssen immer mehr, immer schneller produzieren. Und du hast ja anfangs gesagt, oder in der Präsentation, Verantwortung ist etwas, was KI nicht übernehmen kann. Und da kommt ja auch sehr oft, das hören wir auch oft in der Forschung, Human in the Loop ist ein sehr beliebtes Konzept. Es braucht immer ein menschliches Augenpaar, das da noch drüber schaut und wo die Verantwortung oft ist. Und ich frage mich da immer ein bisschen, also es gibt ja auch kontroverse, also widersprechende Stimme da, die sagen, wenn man in einem Kontext ist, wo KI aber de facto, wo so ein großer Druck ist und die Geschwindigkeit nimmt zu, wo eigentlich oft diese Programme auch verwendet werden, um eben die Produktivität zu erhöhen, ist es dann teilweise nicht auch einfach ein Widerspruch zu sagen, wir brauchen mehr Verantwortung, wir brauchen aber auch mehr Tempo und irgendeine Person sitzt dann schon noch da und hat dann die Verantwortung am Schluss, aber kann sie die überhaupt wahrnehmen? Also einfach so, vielleicht auch wie du diese Veränderung wahrgenommen hast, ich meine, du warst bei SRF, du warst bei Time Media, der Kontext versus oder die Idee und dann die Realität.
Ja, ich, das ist eine sehr gute Frage. Und natürlich auch die Frage nach dem Verlust von Arbeitsplätzen oder der Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen geht auch eigentlich auch so in diese Richtung. Und man muss schon sagen, es gibt halt schon irgendwo durch so ein, ja, eine, ich sage jetzt mal, informell akzeptierte Sprachregelung, die auch ChatGPT so ausgeben würde, wenn man fragen würde, ist das sinnvoll, Human in the Loop, oder was bedeutet das für die Arbeitsplätze? Und das Narrativ ist eigentlich immer das Gleiche. KI erlaubt uns, Dinge effizienter zu tun, damit wir dann mehr Zeit haben für die wirklich spannenden Dinge, für den wirklichen, ja, zum Beispiel Recherchejournalismus. Und dafür muss der Beweis noch erbracht werden, aus meiner Sicht, ob es dann längerfristig wirklich so ist oder ob es einfach eine weitere Rationalisierungsmöglichkeit ist oder eine weitere Möglichkeit, Ressourcen zu sparen. Wegen deiner spezifischen Frage, Human in the Loop, eben, es ist ein wichtiges Konzept, wenn man es verstanden hat. Und man kann es natürlich auch total missbrauchen. Also ich selber habe es noch nicht erlebt, aber ich kann mir gut vorstellen, eben der Computer spuckt irgendwas aus und wie wir alle wissen, glauben wir dem Computer vielleicht mehr als unserem Nachbarn oder so. Und dann nickt der Mensch noch ab und dann hat es das Gütesiegel. Mhm. Und das kann definitiv gefährlich sein unter Zeitdruck, aber auch eben, wenn das Wissen nicht vorhanden ist, wenn eine gewisse Naivität vorhanden ist. Und ja, das kann in 9 von 10 Fällen gut gehen und in einem Fall geht es dann vielleicht nicht gut und dann hat man einen Bock geschossen und dann hat man vielleicht ein Reputationsproblem. Also ich glaube, Medien tun wirklich gut daran, ihre Leute darauf zu sensibilisieren und eben auch gut auszubilden und wirklich sehr, sehr vorsichtig zu sein. Nochmal, wenn Human in the Loop bedeutet, dass ein Mensch irgendwie 10.000 Zeichen eines KI-Extraktes kontrollieren muss, ohne irgendwie vielleicht überhaupt die Fakten zu kennen, dann kann es ja nicht gut kommen. Hingegen, wenn es einfach darum geht, einen Titel zu generieren von einem Text, den man vielleicht sogar selber geschrieben hat, wobei ich sagen würde, da kann der Mensch definitiv vielleicht bessere Titel, hat er schon im Hinterkopf, dann ist es eine andere Geschichte. Mhm. Aber es ist wirklich etwas, wo man aufpassen muss. Auch der Gewöhnungseffekt, der sich einstellen kann. Wenn es 9 von 9 Mal gut geht, dann kann man beim 10. Mal sagen, ja, jetzt trinke ich lieber eine Mate oder so, anstelle dieses Textes jetzt auch noch zu kontrollieren. Mhm. Auf jeden Fall.
Mhm. Wart ihr, also jetzt auch bei diesem Projekt, bei diesem Newsroom Automation, ist das etwas, eigentlich wie ein Experiment, also muss man sich das vorstellen, wie ein bisschen ein geschlossenes Team, das neue Anwendungen entwickelt und dann versucht mit einzelnen Teams oder JournalistInnen das anzuschauen, oder geht es mehr darum, Best Practices zu entwickeln und die dann eigentlich Unternehmens- oder Zeitungsmedium weit zu implementieren? Wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen? Wart ihr so? Ja,
also es war nicht, also vielleicht noch zum Kontext, ich habe 2020 während der Pandemie da angefangen als Projektleiter und ich habe da ein paar Projekte übernommen, so zum Beispiel automatische Abstimmungstexte, die mit Regeln, ich sage immer regelbasierte, rule-based AI, mit Regeln wurden diese Texte geschrieben, basierend auf den jeweiligen Abstimmungs- und Wahlresultaten in den Gemeinden. Solche Projekte habe ich übernommen und mit der Zeit durfte ich dann wirklich ein Team aufbauen, dieses Newsroom Automation Team. Das war in der Tech-Abteilung, also wir haben alle programmiert, wir haben alle Systeme entwickelt und so weiter, aber immer im Austausch, wirklich oft, und das war mir auch eigentlich das größte Anliegen, dass wir immer im Austausch waren mit der Redaktion, dass wir immer mit dem Zürich-Ressort oder dem Wirtschaftsressort immer gefragt haben, was könntet ihr brauchen, was würde euch das Leben vereinfachen. Ein Thema war zum Beispiel so ein Bot, Zürich-Bot, Zürich-News-Bot, der dann auf Slack jeweils die neuesten Regierungsratsverlautbarungen, die neuesten Gerichtsmeldungen und auch so ein bisschen, was die Konkurrenz schreibt im Zürich-Ressort, da reingespielt hat in Slack. Und das hat überhaupt null und nichts mit künstlicher Intelligenz, neueren Daten zu tun, war aber extrem hilfreich für sie. Und es ging um solche Themen. Also ich sage immer, und es ist langsam schon ein bisschen ein Gassenhauer, aber Kleinvieh macht wirklich auch Mist und so ganz so kleine Automatisierungen, die man vielleicht nicht groß auf einer Konferenz als einen großen Wurf ankündigen kann, aber die machen in der Summe dann doch relativ viel aus. Und es war mir wirklich immer wichtig, etwas zu machen, was den Kolleginnen und Kollegen wirklich hilft. Mhm. Beantwortet das die Frage?
Ja, danke.
Super, sehr spannend. Vielleicht noch eine Frage noch von meiner Seite. Wir haben es jetzt von Human in the Loop gehabt oder von Biases in den Daten. Welche Rolle misst du dem Presserat und dem Code of Conduct bei in diesen ganzen Thematiken? Sind die wie die alte Fasnacht hintendrein oder sollten sie eine Leadership-Rolle übernehmen?
Ja, also ich finde nicht, überhaupt nicht alte Fasnacht. Ich finde es super, haben sie auch KI-Richtlinien veröffentlicht, die zum Teil auch noch ein bisschen weiter gehen als das, was vorher veröffentlicht wurde von den Verlagen. Und ich hoffe sehr, dass da auch mal ein Auge darauf geworfen wird, auf gewisse, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn Medien fotorealistische KI-generierte Bilder publizieren würden und sie nicht deklarieren würden, dann würde ich schon erwarten, dass da der Presserat sofort reagiert und das verurteilt. Also verurteilt, hat ja keine gerichtliche Power, aber ja, auf jeden Fall. Also ich begrüße das sehr. Und ganz ehrlich, also vielleicht mal grundsätzlich, vielleicht kommt die Frage noch, aber ich muss mal vielleicht doch schnell sagen, in der Gefahr, dass es noch nicht kommt. Ich bin schon eigentlich relativ positiv überrascht, wie die Schweizer Medien, aber natürlich auch die internationalen Medien, aber sogar auch die Schweizer Medien, aber auch der Presserat dieses Thema wirklich hoch auf die Agenda gesetzt haben. Innerhalb eines Jahres eigentlich schon.
Ja.
Weil das Internet und dann später ein bisschen das iPhone, das hat man einfach jahrelang verschlafen. Oder grundsätzlich die Digitalisierung. Da gab es nie in diesem Ausmaß, gab es Konferenzen und Austausch und Panels und so weiter. Das gab es einfach nicht. Das wurde alles belächelt. Und 20 Jahre später hat man dann die Quittung bekommen von diesem Verhalten. Und ich glaube jetzt, dieses Proaktive, auch die Auseinandersetzung mit den Risiken, mit der Ethik, das begrüße ich sehr.
Danke.
Was gibt es vielleicht noch als letzte Frage, bevor wir dann den Raum öffnen? Wenn man jetzt sagt, wir stellen uns vor 2030, ein paar Jahre später, jetzt OpenAI bringt noch ein paar ChatGPT-Versionen raus. Und wie sieht die Medienlandschaft dann aus? Gibt es 1000 Experten wie dich? Habt ihr euch alle abgeschafft? Ist alles einfach schon total integriert? Gibt es überhaupt noch Printmedien? Kann man nicht, also ist natürlich ein Halluzinieren, aber würde mich dennoch unternehmen, wie du das so siehst.
Ja, also aus meiner eher konservativen Perspektive gesagt oder pragmatischen Perspektive würde ich sagen, ja, künstliche Intelligenz, GPT 6, 7, weiß ich was, ist sicher noch verblüffender, noch besser, macht noch weniger Fehler, kann man vielleicht auch für neue Anwendungszwecke zuverlässiger verwenden. Ich glaube aber nicht, dass wirklich ein riesiger Quantensprung passieren wird, das mal zur Technologie. Ich glaube auch nicht, dass der Journalismus in diesem Tempo, wie es da vorwärts geht, mit solchen Modellen Schritt haltet, beziehungsweise eben, dass dann irgendwie, ja, jeder zweite ein KI-Experte wäre, eine KI-Expertin oder auch, ja, oder dass eigentlich fast alles nur noch von KI generiert wird und so. Und das hat gar nicht unbedingt damit zu tun, dass die Technologie nicht gut genug wäre. Vielleicht ist sie dann auch so gut, aber nochmals, das eigentliche Sprachmodell ist nur ein ganz kleiner Teil des Ökosystems. Ich muss auch noch die Technologie darum haben, das System. Ich muss die Kultur haben, ich muss die Arbeitsweisen, also die Arbeitsabläufe definiert haben. Und da haben wir ein deutlich langsameres Tempo als die Kollegen im Silicon Valley. Das ist wahrscheinlich einfach so. Deswegen glaube ich nicht, es wird weniger Leute haben im Journalismus. Das ist die traurige Gewissheit wahrscheinlich. Aber nicht unbedingt wegen der künstlichen Intelligenz, sondern aus anderen Gründen.
Vielen Dank. Dann öffnen wir den Raum. Gibt es Fragen?
Glauben Sie, dass die Deepfake-Videos, die Sie am Anfang erwähnt haben, zu massiven Fake-News führen können und zu einer schwierigen Quellenanalyse? Oder denken Sie, das wird keine Schwierigkeit sein, um da noch die Wahrheit zu sehen?
Gute Frage. Deepfakes, eben, ich habe es vorhin gezeigt, 2018 haben wir da dieses Experiment gemacht, 2017 war das schon ein Thema, glaube ich, im Dezember, als da diese Deepfake-Pornos aufkamen. Und damals hat man wirklich, ja, das war eigentlich der Untergang des Internets. Dann haben alle gesagt, jetzt kann man nichts mehr glauben, es werden Wahlen manipuliert. Und ja, ich glaube, das ist nicht das Problem bei diesen Videos. Das Problem sind Leute, die sich nicht wehren können, die irgendwie so in ein Pornovideo reinkopiert werden und dann gemobbt werden wegen diesem Video. Und das passiert heute wahrscheinlich schon tagtäglich auf der ganzen Welt. Und ich habe davon gelesen, dass es gibt auch immer wieder politische Manipulationsversuche, wo sich jemand als jemanden ausgibt. Also sprich, die ganzen Social Engineering-Angriffe. Da sehe ich eigentlich das größte Problem der Deepfakes, aber auch der Stimmensynthetisierung. Im Journalismus oder in der öffentlichen Debatte sehe ich weniger das Problem. Weil, und gut, das auch, weil wir eigentlich noch einen relativ gut funktionierenden Journalismus haben, der solche Fakes in der kürzester Zeit entlarvt. Aber wie es dort in 5 Jahren aussieht, wenn wir vielleicht weniger Journalismus haben, wenn vielleicht noch mehr in diesen Bubbles, in diesen Filterbubbles rumgeht, das könnte schwieriger sein.
Aber ich wollte vorher in die ähnliche Richtung fragen, verändert das nicht einfach auch ein bisschen den Beruf von JournalistInnen, weil sie noch mehr halt Quellen prüfen müssen und das einfach noch ein bisschen schwieriger wird, wenn es einfacher ist, falsche Quellen quasi anzugeben.
Absolut, absolut. Also ich glaube, das Aufgabenspektrum wird nicht kleiner. Meldungen werden heute vielleicht, müssen noch stärker verifiziert werden. Es gab auch schon Bildagenturen, die Bilder verbreitet haben mit künstlicher Intelligenz. Und einer Bildagentur sollte man eigentlich glauben dürfen, dass da nichts gefaked wird. Das ist aber auch schon passiert. Also da kommt auch etwas zu, aber das kann gleichzeitig wirklich eine Chance sein für die Medien als Verfechter der Wahrheit, als Source of Truth.
Ich stelle mir vor, dass es viele Meldungen gibt, die von Agenturen reinkommen jeden Tag. Wie hilfreich wäre KI, da Meldungen vorzusortieren oder auch hervorzuheben? Zum Beispiel zu sagen, die E-Trotinet-Meldung wäre Seite 1 Material oder das ist nicht wichtig, das braucht ihr gar nicht anzusehen erst.
Ja, das ist eine gute Frage. Da geht es eigentlich so ein bisschen in die Abschätzung der Relevanz. Und da würde ich jetzt nach wie vor behaupten, das ist etwas, was wir vielleicht noch nicht in Kürze der künstlichen Intelligenz überlassen, also quasi diese Triage, weil dann ist einfach die Gefahr groß, dass wir tatsächlich Meldungen verpassen oder rausfiltern, die eigentlich wichtig wären und gleichzeitig vielleicht auch viel Irrelevantes reinbekommen. Also da gibt es wahrscheinlich andere Anwendungsfälle, die man zuerst implementieren soll. Eben, ich wiederhole mein Mantra wieder mal, weil wir nur beschränkte Ressourcen haben, überhaupt irgendwelche Use Cases zu implementieren.
Ganz zuerst herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Meine Frage oder meine Wahrnehmung ist ja, die KI ist nach wie vor das Grundnahrungsmittel, ist von Menschen erzeugter Inhalt bis heute. Und mit jeder ChatGPT neuer Version wird es einen steigenden Prozentsatz geben von KI-generiertem Content mit Halluzinationen, die da irgendwo embedded sind. Gibt es da irgendwelche Parallelen, sagen wir, wenn wir in die Zukunft sehen, mit Rinderwahnsinn? Dass wir das und also es gibt ja erste verzerrte Bilder, ja, die genauso aussehen, wo man eine Degradation der Qualität sieht. Wie sieht das beim textuellen Content aus?
Also ich bin wirklich kein Experte auf diesem Gebiet. Dafür kenne ich mich wirklich zu wenig aus, wie die Modelle trainiert werden. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Problem, dass man den Tech-Giganten überlassen darf oder der Forschung. Aber es könnte tatsächlich zum Problem werden, das sehe ich auch so. Eine viel spannendere Frage eigentlich, sorry, dass ich sie gerade selber stelle, aber eine viel spannendere Frage ist halt, was macht der Journalismus oder was macht der Journalismus als Geschäftsmodell, wenn die journalistischen Inhalte von einer Suchmaschine beispielsweise direkt verwendet werden und dann umgeschrieben werden in eine Kurzmeldung. Natürlich mit Link unten dran, aber seien wir mal ehrlich, also wenn ich irgendwie auf Bing gehe und ein Cupcake-Rezept suche und dann spuckt mir das ein Cupcake-Rezept aus und dann unten ist irgendwie noch so der Link zum Hipster-Blog, klicke ich sicher nicht mehr auf diesen Blog, ich habe ja das Rezept bereits. Und ich glaube, das ist ein Schicksal, das auch den Journalismus treffen könnte, dass die Leute dann gar nicht mehr auf die eigentlichen Primärquellen, Medien zurückgreifen. Mhm. Was dann wieder für Werbeeinnahmen desaströs ist oder für Abo-Abschlüsse. Und da muss es sicher auch eine Lösung geben, eine politische, juristische. Sprichwort auch Urheberrecht.
Ja, und zu diesem Punkt gibt es ja auch Präzedenzfälle in Australien und Kanada.
Genau, ich wiederhole es. Es gibt Präzedenzfälle zu diesen Punkten. Kenne ich nicht. Wird es sicher geben in Zukunft, auf jeden Fall. Es gibt die Klage von New York Times gegen OpenAI, wobei da geht es eher um das Trainieren ganz grundsätzlich und nicht um solche Live-Erzeugnisse. Aber klar, da wird es noch viele Diskussionen und richtungsweisende Entscheidungen geben müssen.
Ich habe eine Frage zum Thema Kennzeichnung, das wir ja kurz gehört haben vorhin schon. Und ich habe mich gefragt, ob es denkbar ist, dass man sich vorstellt, statt zu kennzeichnen, dieses Bild, dieser Text wurde mit KI generiert, eine Art Negativkennzeichnung. Ja. Also wie in diesem Film wurden keine Tiere verletzt, beim Schreiben dieses Textes wurde keine KI verwendet, so ein bisschen in dem Stil. Ob das ein mega Nischenbedürfnis sein könnte oder dass man sich vorstellt, dass genug Leute finden, ah, das war jetzt schon zu oberflächlich, da waren zu viele Halluzinationen. Ich möchte wirklich einen von Menschen geschriebenen Text, von Menschen journalistisch aufgearbeiteten Text. Also könnte man sich das vorstellen?
Absolut, total. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber das ist so eine Richtung, die ich mir eigentlich gut vorstellen kann, dass es wirklich Medien geben wird, die zertifiziert, wirklich zertifiziert, weil man kann ja alles behaupten, aber zertifiziert keine KI, generative KI einsetzen, um die Texte vorzuschraffieren oder zu schreiben. Aber das wird halt einfach ein Bedürfnis sein, wahrscheinlich eine Nische, die sagt, ich traue der KI grundsätzlich nicht, vielleicht ein bisschen wie beim 5G, ich weiß es nicht. Ja, wenn es diese Nische gibt, dann wird es auch diesen Journalismus geben, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht nochmal zum Thema Halluzinieren oder überhaupt zu der Idee von diesem Deklarieren, wenn das man KI einsetzt. Mich würde interessieren, was du denkst, woher dieser scheinbar unbändige Wunsch kommt, dass das unbedingt deklariert werden muss. Weil ich bin ein bisschen der Meinung, also erstens mal, Halluzinationen habe ich auch von Menschen, auch in der Presse. Gerade kürzlich habe ich einen Beitrag gesehen in der Aargauer Zeitung, als der Frank Farian gestorben ist, da wurde da so ein Satz in den Artikel geschrieben, er hätte die deutsche Version von Rocky sei sein Erfolgshit gewesen. Und das ist totaler Bullshit, das stimmt überhaupt nicht. Und ich habe dann auch den Journalisten darauf angesprochen, ob er das mit ChatGPT gemacht hat. Er hat mir dann das verneint und ich glaube ihm das auch, ist ein sehr renommierter Kulturjournalist, Pop- und Rockjournalist. Er hat mir dann auch erzählt, dass er das in einem renommierten Rocklexikon gelesen hätte. Ja. Diese Aussage steht aber jetzt in der Zeitung, in der AZ, in den Archiven und so weiter und die wird auch in den Modellen dann weiter existieren und die wird in Zukunft wird es immer wieder Texte geben, die diesen Mist weitergeben. Ja. Und ich glaube, das hat es früher und eigentlich dauernd immer schon gegeben, ja. diese Form von, das stimmt nicht. Und ich bin der Meinung, solange wir Menschen haben, die als AutorInnen hinter einem Werk stehen, das da steht, und das hat jetzt nichts mit dem Urheberrecht zu tun, damit meine ich das nicht, sondern eher einfach, ich weiß, wer ist verantwortlich, du hast das Wort Verantwortung auch gebracht, ja? Wer ist verantwortlich für diesen Text, für dieses Werk, das jetzt hier in der Welt steht? Wer fühlt sich verantwortlich, dass das, was da gemacht wird, stimmt aus seiner persönlichen Sicht? Das muss aus meiner Sicht genügen. Es ist völlig egal, ob dieser Mensch irgendwelche KI dafür verwendet hat oder was weiß ich, welche Bücher oder so, sondern ich muss einfach wissen, das ist der Mensch, der das gemacht hat. Warum wollen wir unbedingt diese Deklaration, die uns übrigens massive Probleme bringen wird, weil jetzt sind die Leute dran, die großen Firmen sind es daran, technische Deklarationslösungen zu kreieren, C2PA als eine Lösung, die ihr mal anschauen müsst. Und wenn das kommt, dann werden alle digitalen Inhalte Metadaten beinhalten, die über den gesamten Trace Record dann ausgezeichnet können, was wann geschieht. Und damit kann man dann wirklich Urheberrechte durchsetzen, überall. Und man kann vor allem Zensur durchsetzen, überall. Nur weil wir unbedingt wollen, dass das deklariert wird.
Ja, guter Punkt. Jetzt in dem Fall vom falsch genannten Lied wäre jetzt aus meiner Sicht ein Korrigendum angebracht, sicher. Ich hoffe, das ist passiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das mit der Transparenz jetzt vielleicht eine Momenterscheinung ist, die dann in 3-4 Jahren wieder verschwindet. Vielleicht ist das auch etwas, wo wir im Moment subjektiv das Gefühl haben, dass wir uns damit ein bisschen Zeit verschaffen und uns nicht komplett überfordern, damit wir auch die Glaubwürdigkeit nicht verspielen. Weil ich glaube, das Problem, was der Journalismus teils auch hat, ist, dass die Leserschaft genauso naiv ist, was den Einsatz von KI betrifft. Also ich habe auch schon oft gehört von Leserinnen und Lesern, auch von Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie ernst sie es gemeint haben, die wirklich sagen, ja, so 10-20% von dem Zeug, das sie da schreibt, ist ja sowieso schon KI generiert. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber zum Teil hat man halt einfach gewisse Vorstellungen. Ich weiß nicht, wir müssen da, glaube ich, als Gesellschaft wirklich einen Weg finden, wie wir mit Informationen umgehen. Und es ist so, rein medienrechtlich gesehen, ganz klar. Es trägt immer ein Mensch die Verantwortung. Das ist ganz klar, ob jetzt das mit KI generiert wurde oder nicht, und das wird sich auch nicht ändern. Das ist wie das selbstfahrende Auto. Wenn ich am Steuer sitze, dann muss ich eingreifen können als Mensch. Wenn es ein Unfall passiert, dann hafte ich in erster Linie, zumindest im aktuellen Recht, soweit ich es verstanden habe.
Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfasse, genau zu diesem Thema. Ist es denn nicht auch eine Gefahr, dass wenn ich jetzt also die seriösen Medien haben, die das, also die Attribution machen, die sagen, hey, das ist KI oder nicht KI. Aber dann gibt es ja auch eine andere Medienlandschaft, die dann das vielleicht nicht macht, wo man dann sagt, aha, hier ist jetzt ja nicht erwähnt, dass das KI generiert ist, also ist es echt. Und also zum Beispiel, wir hatten ja das mit anderen Technologien schon viel früher, also niemand glaubt jetzt mehr, dass wenn ich ein Poster anschaue, dass der oder das Model tatsächlich so ausgeschaut hat, sondern man weiß, aha, deren Haut wurde korrigiert. Also wir haben adaptiert, aber ist es nicht jetzt die Gefahr, dass wenn wir genau diese Attribution bei den seriösen Medien machen, dass die unseriösen Medien, in Anführungszeichen, davon profitieren?
Nein, das glaube ich nicht. Macht natürlich Sinn, so als Gedankenspiel, aber die unseriösen Medien haben einfach auch nicht einen so guten Ruf wie die seriösen Medien. Und schlussendlich, was für Medien, seriöse Medien zumindest, absolut zentral ist, ist die Glaubwürdigkeit. Und die schafft man nicht nur durch irgendwelche KI-Deklarationen, die schafft man wirklich einfach durch gutes, fehlerfreies Arbeiten. Qualitätsjournalismus. Und dann kann dann schon irgendwie ein dahergekommenes Medium ohne Qualität den KI-Einsatz nicht deklarieren und so. Ich glaube nicht, dass das dann das Glaubwürdigkeitsgleichgewicht stören würde. Also das ist mir ein bisschen zu hypothetisch.
Vielleicht noch zwei Fragen.
Ja, zu dem Thema, das vorhin schon dran war mit der Deklaration. Ich denke, man könnte das auch genau umgekehrt sehen, nämlich dass man es verbieten könnte, zu deklarieren, dass irgendetwas KI-generiert ist, sondern dass ein Mensch, natürliche Person, identifizierbar die Verantwortung übernehmen.
Sorry, können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ich höre es fast nicht.
Eben schweigen.
Das war mir ein Kommentar.
Ja, es ist eine Diskussion, da kann man auch mal was anregen.
Nein, einfach, dass ich weiß, es...
Was ist Ihre Meinung zu meinem Gedanken?
Ich habe es leider nicht ganz verstanden, akustisch, das ist ein bisschen das Problem.
Okay, hören Sie mich jetzt?
Ja, top.
Ja, okay. anknüpfend an den Gedanken von dem Herrn von vorhin mit der Deklarationspflicht. Man könnte den Gedanken genau umdrehen und es verbieten, zu deklarieren, dass irgendetwas KI-generiert ist. Dann bleibt die Verantwortung bei einem identifizierbaren, natürlichen.
Ja, absolut. Eben, genau. Das wäre natürlich auch, das wäre auch ein gangbarer Weg. Vielleicht gehen wir den Weg irgendwann. Aber ich glaube, ich muss schon sagen, es scheint hier ein bisschen ein Thema zu sein. Das ist auch gut. Aber ich glaube, das mit der Deklarationspflicht, die sich die Medien gegeben haben, das muss man wirklich pragmatisch sehen. Also, die allermeisten Medien, ich habe es eingangs gesagt, die allermeisten Medien haben das so in den Richtlinien, jetzt mal abgesehen von Bildern, haben das so in den Richtlinien, es wird nur deklariert, wenn es wirklich vollautomatisch generiert und publiziert wurde. Ohne menschliche Kontrolle. Und ich finde das im Moment wirklich das einzig Sinnvolle, das ich tun kann als Medium, weil wenn ich im Moment das nicht deklariere, und meistens sind das Experimente, irgendwelche Chatbots, die übrigens zum Teil ziemlich gut funktionieren, wo ich eine Frage stelle und dann kriege ich die passenden Artikel zu dieser Frage, die ich als Leser gestellt habe, und dann eine kurze Zusammenfassung als Antwort auf meine Frage. Und das geht natürlich nur vollautomatisch. Und da finde ich es wichtig hinzuschreiben, die Antwort wurde von einer Maschine generiert. Weil, ja, sonst gibt es Leute, die dann wieder denken, jemand haut das schnell in die Tasten. Und das kann dann schon zum Eigengoal werden. Also, aber ich glaube schon, wenn es dann wirklich so weit ist, dass wirklich das allermeiste KI generiert würde, ohne Kontrolle, und wie gesagt, daran glaube ich nicht, und ich glaube auch nicht, dass es in 3 Jahren so weit sein wird, wirklich nicht, dafür sind wir nicht im richtigen Paradigma unterwegs, dann haben wir wieder eine andere Diskussion über die Transparenzpflicht, auf jeden Fall.
Also mit einer Deklarationspflicht, wenn die dann mal flächendeckend wäre, dann bekommen Sie genau die Probleme, die der Herr angesprochen hat.
Na gut, aber eben, da sind wir im Hypothetischen.
Moment, langsam. Erstens Zensurmöglichkeit, wenigstens als Gefahr. Und zweitens ein großes Problem über Qualitätsdiskussionen, wo sich dann manche aufschwingen werden und sagen, ich bin Qualität und du nicht. Sehr gefährlich, sollte man nicht tun.
Vielen Dank. Dann letzte Frage. Oder letzte zwei, wenn wie viele, ich glaube, es hat sich hier hinten noch, hat sich nicht bei euch jemand, nein? Einfach vielleicht jemand, der sich noch nicht melden konnte?
Wäre es eine Lösung, zum Beispiel bei den Bildern, dass ein Medium jeweils das Originalbild, das direkt aus dem Fotoapparat kommt, noch zusätzlich veröffentlicht, bevor es bearbeitet wurde?
Ja, klar. Also, ich meine, man kann beliebig bei dieser Fotoverifikation oder grundsätzlich bei bearbeiteten Bildern. Wir haben ja da auch so einen Fall gehabt bei Luxor, wo da das Blut rein retuschiert wurde. Das war schon vor 20 Jahren ein Thema. Da kann man natürlich technisch beliebig viel reinspinnen. Also man kann mit Wasserzeichen, mit Blockchain und so weiter und so fort. Nochmals, ich glaube, wenn die Glaubwürdigkeit stimmt, wenn eine gewisse journalistische Marke glaubwürdig dasteht für Unabhängigkeit, Faktentreue, dann braucht es solche technischen Spielereien eigentlich nicht, weil dann ist Vertrauen die Währung. Und ich glaube auch, am Schluss ist das Einzige, was wir noch haben, indem wir Vertrauen aufbauen, weil eigentlich können wir schon heute nichts mehr glauben, das im Internet steht oder gezeigt wird, weil es wirklich verblüffend echt aussieht. Also können wir eigentlich nur noch vertrauen. Und ich glaube, jede technische Maßnahme wird man irgendwie austricksen können. Deswegen wäre meine Empfehlung an Medien, die vielleicht auch nicht mehr so viel Geld haben, das Geld nicht in solche Technologien und irgendwelche Dinge reinzustecken, sondern eben an der Glaubwürdigkeit zu arbeiten. Und das macht man mit gutem Journalismus und nicht mit Technologie.
Was für ein Schlusswort. Ja. Vielen Dank.
Danke.
Dann schließen wir noch ganz kurz.
Genau.
Abschieden uns.
Darf ich sitzen bleiben?
Du darfst sitzen bleiben, wenn du da in der Mitte sitzen bleiben möchtest.
Das ist toll. Angenehm.
Genau, wir möchten uns eigentlich bei euch allen noch kurz bedanken, dass ihr da wart und dass ihr euch so fleißig an der Diskussion beteiligt habt. Das nächste Mal findet der Netzpolitische Abend am 20. Juni statt mit dem Thema Hass im Netz und was wir dagegen tun können. Unser Gast wird Sophie Achermann sein. Und danach gehen wir in die Sommerpause, ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns dann am Donnerstag, dem 19. September, wieder zum Auftakt im quasi Herbstsemester, wenn man das so sagen kann. Genau. Und dann noch, let's stay in touch. Folgt uns, abonniert den Newsletter, kommt auf unserer Webseite vorbei von der Digitalen Gesellschaft. Wir haben einiges im Angebot. Wir haben den netzpolitischen Podcast, wir haben monatliche Mittagessen. Wir sind auf LinkedIn und Instagram und Mastodon und wo man sonst noch so sein muss. Blue Sky, nicht Blue Ocean. Genau. Und wenn ihr mitmachen möchtet, könnt ihr das natürlich auch und seid sehr willkommen bei der Digitalen Gesellschaft mitzumachen. Genau. Das war's.